Herzlich willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der ehemals letzten Generation. Mein Name ist Raoul Semmler. Ich war von Anfang an bei der letzten Generation dabei. Naja gut, also von der ersten Straßenblockade. Und habe viele Rollen dabei übernommen. Habe mal das Südwest-Regio-Team mitgeleitet und viele Trainings gegeben. Pressearbeit gemacht und auch mal im Fundraising. Hab also viel aus der Bewegung gesehen und moderiere diesen Podcast zusammen mit Lina und Ronja. Und heute ist Ronja dabei. Ronja, wer bist du?
Hey.
Was machst du?
Ja, ich bin Ronja. Ich war von 2023 an bei der letzten Generation aktiv, vor allem hier in der Region in Bayern und lokal in Regensburg, aber auch bei bundesweiten Protestaktionen, war letztes Jahr an der Oil Kills-Kampagne mit beteiligt und bin ansonsten Musikerin und hüpfe hier und da in der Klimabewegung rum. Und genau, finde es voll schön, mal wieder beim Podcast dabei zu sein. Ich war jetzt ja länger auch irgendwie in der Pause, habe auch grundsätzlich ein bisschen Pause gemacht von aktivistischen Sachen, mich mal wieder orientiert im Leben. Aber finde es schön, dass ich jetzt wieder mit einsteigen konnte hier.
Yay. Und hört auch Ronjas Songs. Sie hat auch mehrere schon über Klimaaktivismus und die ganze beschissene Situation gemacht. Und über die wolltest du uns auch ein bisschen erzählen, oder? Du hast da mal so ein bisschen einfach ein paar, ja, ich würde mal sagen, Schlaglichter rausgesucht. Ich meine, ihr bekommt die ganze Hitze sicherlich mit, auch in Deutschland. Wir selbst sind ja ich bin im Süden, du bist, glaube ich, auch im Süden, wenn ich dein Zimmer mir gerade anschaue. Ich kenne ja, weiß ja, wo du ungefähr wohnst. Und wir nehmen heute am Donnerstag, den 3.7. auf. Und ich bin sehr froh, dass es jetzt mal kühler ist ein bisschen.
Ja, so richtig viel kühler geworden ist es bei uns gefühlt noch nicht. Es gab gestern irgendwas, was ich Regen nannte, was nach 10 Minuten irgendwie wieder aufgehört hat. Aber ja, ich merke, wahrscheinlich geht es vielen euch gerade so, aber für mich ist immer auch Hochsommer die Phase, wo mir so Klimakatastrophe nochmal richtig dolle bewusst wird, weil wir eben, das durch die Zeit ist, wo wir auch hier in Deutschland am meisten die Konsequenzen gerade schon spüren von dem, wie weit wir schon fortgeschritten sind in der Klimakrise. Also die Hitzewelle, die wir gerade haben.
Ja.
Ich habe jetzt viel mitbekommen, auch in Bayern, wir haben gerade die höchste Waldbrandstufe. Also ich hoffe, das wird jetzt wieder ein bisschen geringer, dadurch, dass jetzt hoffentlich demnächst spätestens Montag hier auch wieder mehr regnen soll. Aber in Franken zum Beispiel gab es auch viel Waldbrände. In meinen Notizen eine Notiz, die heißt Klimakatastrophe in Real Life, wo ich seit anderthalb Jahren quasi immer so Schlagzeilen sammle von sichtbaren Klimakatastrophen. Und da habe ich mir ein paar rausgeschrieben. Was ich zum Beispiel fast gar nicht mitbekommen hätte, war, dass jetzt hier Ende Juni im Südwesten von China eine der schlimmsten Fluten seit 50 Jahren war. Findet auch in der Berichterstattung nicht so viel statt. In der Türkei wurden jetzt erst wieder mehr als 50.000 Menschen evakuiert wegen Waldbränden. Und genau, allein die Hitzewelle hier in Europa gerade, 46 Grad in Spanien, es ist einfach beängstigend, wenn man auch bedenkt, wie lebensgefährlich das ist. Und das ist nur der Anfang und gerade auch nur ein Schlaglicht auf das, was wir auch vor allem auch in Europa spüren. Ich darf nicht vergessen, wie viel höhere Ausmaße das in anderen Teilen der Erde auch schon hat.
Ja, und du hast auch was zur, zur Verschlimmerung der Situation auch noch recherchiert. Wir haben ja diese absurde Situation, dass trotzdem, dass die Lage so schlimm ist und wir sie jetzt im Sommer natürlich irgendwie noch besonders vor Augen geführt haben, wir eine, ich weiß auch nicht, eine sehr rückwärtsgerichtete Regierung haben, wo ja allein schon das Recht auf Asyl von unserem Kanzler Friedrich Merz und dem Innenminister Alexander Dobrindt mit Füßen getreten wird. Aber nicht nur das, auch in dem Hinblick Ausstieg aus fossilen Brennstoffen ist die Regierung rückwärtsgewandt.
Ja, jetzt glaube gestern oder vorgestern gab es erst wieder einen Beschluss vom Kabinett, dass Gasbohrungen vor Borkum erlaubt sein sollen, gemeinsam mit den Niederlanden. Das ist aber noch nicht ganz durch. Also da laufen noch Klagen. Also es gibt noch Hoffnung, dass da vielleicht noch was dagegen gemacht wird. Aber wir sehen gerade hier, ich komme eben aus Bayern, beschäftigt uns auch ganz viel die geplanten Gasbohrungen am Ammersee. Und das ziemlich absurd ist mitten in der Klimakatastrophe. Aber auch da, also da beginnen jetzt die Probebohrungen diesen Sommer. Und da gibt es auf jeden Fall auch Proteste dagegen. Fridays for Future ist da am Start, Greenpeace, verschiedensten Klimagruppen. Und da wird sicherlich auch noch einiges an Protest auf uns zukommen, weil das wirklich ja nicht einfach so unkommentiert stehen gelassen werden kann.
Sehr, sehr cool. Und das gibt doch ein bisschen Zuversicht. Ich vermeide immer den Begriff Hoffnung, weil ich finde, Hoffnung gehört irgendwie in die Kirche. Es gehört so zum Beten und dran glauben. Ich finde aber Wissen oder, ich weiß nicht, einen Weg haben, ist da vielleicht ein bisschen angebrachter bei Protesten. Aber ich werde auch gerne mit euch streiten darüber, wenn ihr wollt. Und lasse mich auch sehr, sehr gerne überzeugen. Was hat uns denn Zuversicht gegeben? Ich fand es super toll, dass viele Gruppen aus dem Widerstandskollektiv, viele kleine Kollektive, ich war ja auch eine Zeit lang weg, nennt man das jetzt immer jedes Kleinstkollektiv?
Du, ehrlich
wurde
gesagt,
sich da schon drauf geeinigt?
Ja? Bin ich mir da auch noch nicht so ganz sicher. Da müssen wir vielleicht mal die Leute fragen, die so da gerade richtig tief drin sind. Vielleicht können wir beim nächsten Mal erläutern, wie die. Ich glaube, dass sie sich immer noch WICs nennen, weil wir hatten ja vorher Widerstandsgruppen abgekürzt mit WIC und jetzt Widerstandskollektiv lässt sich auch mit WIC abkürzen. Ich glaube, dass sie immer noch von WICs reden. Zumindest
habe ich
das
mir gut vorstellen. Auf jeden Fall aus dem Widerstandskollektiv Aschaffenburg kam eine geniale Aktion. Ich hatte die auch schon mal überlegt, lokal zu machen und habe da immer mit drin fantasiert. Und wie das oft so ist bei Aktionen, ja, man hat die dann irgendwie im Kopf und dann, ja, aber wenn es dann wirklich Leute machen, ist es so cool, das dann einfach mal physisch zu sehen und auch von den Erfahrungen zu wissen, zu hören, die Leute da gemacht haben. Und da wird euch jetzt gleich aus Aschaffenburg, ich glaube, Jonathan war es, lüge ich gerade, wird euch aus Aschaffenburg wer erzählen, wie die Aktion Bin nur kurz beim Bäcker verlief. Viel Spaß dabei und bis gleich.
Wir haben uns gefragt, was kann man eigentlich machen, das einfach umsetzbar ist, wenig Ressourcen braucht und trotzdem zum Nachdenken anregt. Alle reden über sichere Radwege, aber wer regelmäßig Rad fährt, kennt das ja. Man kommt keinen halben Kilometer weit, ohne dass irgendwas den Weg blockiert. Meistens sind es Autos. Nur mal eben beim Bäcker schnell was aus der Apotheke holen, ein Paket wegbringen. Klar. Wir kennen die Ausreden. Und dann dachten wir, was wäre, wenn man das umdreht? Wenn wir als Radfahrende einfach mal das Gleiche machen würden, aber eben mit Fahrrädern.
Also haben wir ein paar Fahrräder organisiert. Alte, ungenutzte Schrottfahrräder, die wir fit gemacht haben. Hauptsache, sie rollen. Daran kamen dann selbstgebastelte Zettel. Bin nur kurz beim Bäcker. Gleich zurück, Paket wegbringen, nur ganz kurz bei der Apotheke. Und dann haben wir in Zweierteams die Räder in der Stadt verteilt, auf die Straße gestellt, einfach mitten in den Weg, wo sie stören und die Reaktionen gefilmt.
Und was soll man sagen? Die Reaktionen waren durchwachsen. An manchen Stellen wurden die Fahrräder direkt auf den Gehweg gehievt. Das würde sich mit falsch geparkten PKW niemand trauen. An anderen blieben sie ein paar Minuten stehen, solange bis sich ein Auto nicht mehr vorbeiquetschen konnte. Manche waren sichtlich irritiert. Eine Person ist sogar in die benachbarte Paketstation reingelaufen, vermutlich um den Fahrer zu finden. Vor Ort hat es also durchaus für Verwirrung gesorgt und es gab auch einen Artikel mit großem Foto in der lokalen Zeitung, aber die große Aufmerksamkeit kam woanders.
Denn in den sozialen Medien ist die Aktion richtig durchgestartet. Zuerst teilte die lokale Verkehrswende Bubble das Ganze, dann griffen auch größere Namen wie Katja Diehl das auf. Beiträge wurden weiter verbreitet, bis nach Amsterdam zum Lab of Thought und Urban Cycling Institute, zur ETH Zürich
und von VerkehrsplanerInnen auf LinkedIn. Allein mit einem Post bei LinkedIn gab es über 500.000 Aufrufe, mehr als 300.000 einzelne NutzerInnen haben es gesehen. Vor Ort waren es nur ein paar Minuten mit ein paar Fahrrädern. Im Netz war es eine Diskussion, die weit über Aschaffenburg hinausging. Wir planen schon die nächste Aktion. Inspiriert wurden wir diesmal von Menschen aus Dresden. Die Idee sind sogenannte Beetbikes, Fahrräder mit Anhängern voller Erde und Blumen, die die Stadt begrünen. Die sehen nicht nur gut fürs Stadtklima, die kann man auch nicht einfach so wegtragen. Und das Beste, rechtlich dürfen die sogar dauerhaft im öffentlichen Raum stehen. Mal sehen, wie die Stadt dann reagiert, wenn der Bäckerbesuch plötzlich blüht.
So, ich habe gerade nachgeschaut, es war Andreas. Verzeih Jonathan, Jonathan kommt später. Magst du uns erzählen, Ronja, was als nächstes für ein Bericht aus einem Widerstandskollektiv kommt?
Ja, ich muss noch ganz kurz dazu sagen, dass ich auch unfassbarer Fan von der Aschaffenburg-Aktion war. Ich habe das auch auf Social Media gesehen und war, großer Fan, richtig, richtig gut. Jetzt hören wir gleich einen Bericht aus Oldenburg. Da berichtet uns Eika, was das Widerstandskollektiv Oldenburg gemacht hat. Da geht es, soweit ich weiß, auch ein bisschen ums Luft rauslassen aus SUV-Reifen. Viel Spaß damit.
Hallo, ich bin Eika. Ich gehöre zum Widerstandskollektiv Oldenburg und Bremen und erzähle euch jetzt mal, was bei uns so im Juni war. Im Juni haben wir mehrere Aktionen gemacht, in Bremen, einige auch in Oldenburg. Und wir hatten überlegt, das Thema Verkehrswende anzugehen, weil das ein Riesenthema in beiden Städten ist. Beide Städte sind strukturell in der Verkehrswende hinterher. Und es gibt viele Initiativen, die immer wieder Anträge stellen und es passiert zu wenig. Angefangen wurde mit einer Aktion, bei der SUVs aus dem Verkehr genommen wurden, indem einfach die Luft aus den Reifen gelassen wurde. Das gab sehr viel Medienaufmerksamkeit und sehr viel Medienrummel. Aber letztendlich sind wir bei unseren offenen Treffen geblieben und dann kamen tatsächlich auch Menschen, die es betroffen hat, SUV-Fahrende. Und es war tatsächlich eine nette Unterhaltung. Also die haben durchaus verstanden, warum sie adressiert waren. Es war interessant, deren Perspektive zu hören, warum sie SUV fahren. Ich finde es absurd, aber sie konnten durchaus verstehen, warum sie ausgewählt wurden. Und der Diskurs war sehr freundlich und auf Augenhöhe und gar nicht so emotional aufgeheizt, wie die Medien es dargestellt haben. Danach sind wir an die Verkehrsinfrastruktur gegangen. Wir haben einen Fahrradweg aufgemalt, eine Tempo-30-Zone eingerichtet. Und dann war ich dabei bei einer Aktion, wo wir ein Zebrastreifen installiert haben. Also es lief ja alles unter dem Motto nachher Stadt für alle. Zu Stadt für alle gehört auch die Verkehrssicherheit von FußgängerInnen. Deswegen haben wir uns dieses Thema Zebrastreifen ausgesucht und haben festgestellt, es gibt sowohl in Bremen als auch in Oldenburg eine massive Ablehnung der städtischen Behörden gegen Zebrastreifen. Und da haben wir gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist so eine einfache Verkehrsberuhigungsmaßnahme. Und haben den Zebrastreifen in Bremen an einer Stelle installiert, wo einfach kurz vorher Ampeln deinstalliert wurden. Bedarfsampeln für FußgängerInnen wurden einfach abgebaut. Es gab an der Stelle überhaupt keine Möglichkeiten mehr, außer so eine Verkehrsinsel in der Mitte als Querungshilfe, wo einfach in der Vergangenheit diese Querungshilfe mehrfach schon überfahren wurde. Das heißt, auf dieser Querungshilfe sind FußgängerInnen auch nicht sicher, also haben wir dort einen Zebrastreifen angebracht. Und Polizei war relativ schnell da. Wir konnten den letzten Streifen gar nicht mehr malen. Dann saßen wir da relativ lange. Die Polizei hat endlos lange diese Straße blockiert. Wir wissen gar nicht genau, warum. Wir saßen dann immer auf dem Fußweg rum und haben da gewartet. Und ganz toll war diese Situation, dass dann irgendwann ein Anwohner kam, so in Schlappen kam da raus, geschlurft und ging zu der Polizei und sagte, ja, hören Sie mal, das war doch eine tolle, richtige Aktion. Hier ist die Ampel abgebaut worden und hat dann die Polizei in eine Diskussion zum Thema Verkehrswende verwickelt. Und das war total spannend, das so zu erleben, dass Menschen ganz genau wissen, das ist eine richtig, richtig gute Idee. Trotzdem schreiben die Medien dann danach, ja, hier wurden Straftaten begangen. Und ja, das ist ein Spannungsfeld, das mir neu ist. Und das finde ich total interessant, dass wir aus der Bevölkerung extrem viel Zuspruch bekommen, medial, aber trotzdem verrissen werden. Weil das darf halt nicht sein. Ja, also unser Dasein im hier im lokalen Kollektiv ist sehr, sehr angenehm. Wir treffen uns jede Woche und genau, es kommen immer wieder neue Ideen, was wir machen können. Es war letztens eine Tierrechtsaktion auch, wo wir uns positioniert hatten. Also es gibt viele Möglichkeiten, hier auch Aktionsideen einzubringen. Und ja, wir sind weiter gespannt und bleiben offen, was wir tun können, hier direkt lokal vor Ort, was einfach auch, was sich einfach anbietet. Wir finden es spannend, wie viele Themen eigentlich da sind, wenn wir nur anfangen zu schauen. Also das, wir haben dann auch nochmal einen zweiten Zebrastreifen installiert. In Oldenburg war das eine Aktion. Da haben Menschen auch einen Zebrastreifen an einer Stelle angebracht, wo die Grünen schon vor einem Jahr auch diesen Zebrastreifen beantragt haben und dazu eine Untersuchung gehabt haben, warum das sinnvoll ist. Und es wurde einfach abgelehnt, pauschal, weil Oldenburg will keine Zebrastreifen. Das würde ja den Verkehrsfluss durcheinander bringen. Und ja, da einfach dieses Gefühl zu haben, wir können es jetzt einfach selber machen, weil wenn die es partout nicht machen wollen, wenn sie partout die Verkehrswende aktiv blockieren, dann sehen wir auch einen Auftrag im Rahmen letztendlich vom Klimaschutz, die Dinge auch selber in die Hand zu nehmen. Und das ist sehr, sehr stark, fühlt sich sehr stark an, das einfach dann zu machen, anstatt wieder an einer Behörde zu scheitern und wieder Klimawandelleugnungen sich anzuhören und letztendlich in den Frust zu enden, dass nie etwas passiert. Und es dann einfach selber zu machen, das ist das, was mir daran so viel Freude bereitet. Und den Leuten gefällt's, Leute lieben es, wenn dann da plötzlich ein Fahrradweg ist, wenn da ein Zebrastreifen ist, wenn wir eine Fläche entsiegeln und Blümchen pflanzen. Die Menschen freuen sich und das sind kleine Schritte, aber ich glaube, wenn es genug Leute machen, dann kann auch echt was passieren.
Ja, und ich habe auch da die Diskussion mitbekommen. Ich persönlich muss auch sagen, boah, als ich da davon erfahren habe, sage ich mal so, ja, ich war da sehr zwiegespalten dazu. Und ich war da ja auch noch so in der Pause und dachte dann so, oh, puh, schwierige Sache. Ich weiß noch so aus meinen Extinction Rebellion Zeiten irgendwie vermeiden, einzelne Menschen zu blamen. Ich finde, also bei einer gewissen Größenordnung, wenn man jetzt irgendwie so an Kreuzfahrtschiffreisen denkt, da bin ich irgendwie so, oder auch Privatjets, da finde ich, da kann man schon einzelne Menschen darauf hinweisen, dass ihr Verhalten extrem schädlich ist. Bei SUVs, ja, also unbestritten, es ist auf jeden Fall voll schädlich, es ist auch gefährlich, weil sie halt auch auf so einer Höhe fahren, wo oft kleine Kinder übersehen werden und auch die Auspuffe so auf Kinder Kopfhöhe sind, sag ich mal so. Das ist auf jeden Fall eine Sache und es ist schon extrem, wie das mit den SUVs ja explodiert ist in Deutschland und auch, dass sie so viel Platz wegnehmen. Also es ist schon voll ein mieses Ding, sag ich mal, sich ein SUV zu holen. Ja. Es gibt auch einen ganz spannenden Vortrag von, ich glaube, David Foster Wallace, wenn ich mich nicht irre. Das ist Wasser, This is Water. Kann ich empfehlen, können wir nochmal in die Shownotes packen, wo es darum geht, quasi offen zu sein für die Leute, warum sie denn was für ein Auto zum Beispiel fahren, weil es halt die unterschiedlichsten Gründe geben kann. Ich fand auf jeden Fall toll, und das wurde uns ja auch schön aus Oldenburg berichtet, wie es ein offenes Gespräch dazu gab und wie auch die Leute mit den dicken SUVs da durchaus ja auch verstanden haben, warum sie kritisiert werden. Und letztendlich fehlt ja auch auf Bundesebene da zu viel, ja, sag ich mal, Gegenwehr. Also es kann ja irgendwie nicht sein, dass wir immer noch so ein krasses Dienstwagenprivileg haben, dass, ja, sobald da ein bisschen Elektro drin ist, dass dann viel günstiger wird der Wagen, aber nicht unbedingt besser ist wegen dem Reifenabrieb und. Es gibt so viele politische Gründe, gegen SUVs zu sein. Und ja. Und da gibt es einfach unterschiedliche Wege, glaube ich, mit umzugehen. das wollte ich einfach nur noch mit sagen, weil es sicherlich auch dieses Spannungsfeld da bei vielen Menschen gibt, so wie man zu dieser Aktion steht. Aber was ich halt auch bei der letzten Generation voll gelernt habe, ist so, man muss nicht hinter jeder Aktion stehen oder jede Aktion für super, super gut finden. Es macht ja einen Diskursraum auf im besten Fall und das ist super wichtig.
Voll. Und am Ende gibt es ja eine große Palette an Protesten und ich freue mich über jeden Menschen, der irgendwie sich daran beteiligt, ein bisschen mehr für Klimagerechtigkeit zu kämpfen. Und ja, ich glaube, wäre vielleicht auch nicht unbedingt meine Protestform, aber ich finde es voll fair, dass andere Menschen das machen. Ich würde vielleicht weiterleiten. Wir haben vom Widerstandskollektiv noch einen weiteren Bericht, nämlich gehen wir weg von den Autos hin zum Fahrrad aus Karlsruhe. Die haben, ich glaube, ein paar Fahrradstraßen pop-up-mäßig in der Stadt erscheinen lassen, aber hört selbst.
Hallöchen. Wir in Karlsruhe beschäftigen uns in letzter Zeit eigentlich viel mit der Sophienstraße. Die Sophienstraße ist in Karlsruhe die eine große Fahrradstraße, die vom Zentrum der Stadt nach Westen rausführen soll. Diese Fahrradstraße ist aber weiterhin freigegeben für den Autoverkehr. Die Begründung dafür ist das typische, ja, die Anwohner müssen da ja trotzdem hin und da auch parken können. Das führt aber dazu, dass eben das Fahrgefühl und auch die Sicherheit dort trotzdem weiterhin stark beeinträchtigt sind für die Menschen, die da Fahrrad fahren wollen. Es gab in der Sophienstraße schon ein Pilotprojekt, wo der Durchgangsverkehr tatsächlich verhindert werden sollte durch Poller, die so aufgestellt waren, dass eben Anwohner, die bis vor diesen Poller müssen, da auch hinkommen, aber der Durchgangsverkehr eben vorher durch Seitenstraßen auch wieder abfließen konnte, falls er sich da rein verirrt hatte. Diese Poller wurden dann vor circa einem Jahr wieder abgebaut und wir haben uns gedacht, das ist ja eigentlich Quatsch, die haben ja super funktioniert und haben diese Poller durch einen Blumenkübel simuliert. Der hat die Situation dort erstmal sehr viel netter gemacht, ist auch direkt von der Schule. Das heißt, da den Verkehr nochmal extra zu beruhigen, ist auch immer eine gute Sache. Gleichzeitig ist die Ausschilderung für diese Sophienstraße eben das typische Fahrradstraßenschild und darunter ein Autos- und Motorräder-Freischild. Die sind komplett getrennt und das untere Schild mit dem Auto- und Motorräder frei kann man auch in wenigen Sekunden abschrauben. Und das ist über verschiedene Nächte irgendwie passiert und dann sind die wieder aufgehängt worden und dann sind sie wieder abgehängt worden. Die Reaktionen darauf waren eigentlich in zu sehr großen Teilen positiv, wenn wir dabei gesehen wurden. Viele Anwohner finden das auch irgendwie Quatsch, dass da so viel Durchgangsverkehr ist. Zumal auf dem angrenzenden Platz, der da ist, der Gutenbergplatz, ist wöchentlichen Markt. Und wie ich gerade schon gesagt habe, ist gegenüber von diesem Platz auch diese Schule. Und viele sehen das eigentlich als positiv, dass da keine Autos langfahren sollten. Noch dazu gibt es in der Nähe noch eine Autostraße, die genau parallel dazu führt. Also für den Durchgangsverkehr gäbe es auch eine sehr attraktive Möglichkeit, nicht da lang zu fahren.
So, das war der Bericht aus Karlsruhe. Du hast vorhin schon Jonathan erwähnt, der jetzt aber eigentlich aus Hamburg kam und nicht aus Aschaffenburg. Magst du noch erzählen, was uns im letzten Widerstandskollektivbericht erwartet, Raoul?
Wir hören von Jonathan erstmal, das ist sehr geil, es gibt eine Aktion, die clandestin, ist eins meiner Lieblingswörter, also geheim stattgefunden hat, die allererste. Und mehr hat Jonathan auch nicht gesagt. So, deswegen.
Aber er wird auch was sagen noch.
Was das heißt. Das wird er aber auch gleich nochmal sagen. Oh, an dieser Stelle, voll gut. Ich hätte es fast vergessen, weil wir wollten ja ein Evergreen, ein Running Gag immer wieder machen. Und den Ermittlungsbehörden in Frankfurt am Main auf jeden Fall in diesem Sinne schon wieder Grüße raussenden, weil wir dort in den Akten ja auftauchen mit dem Podcast. Insofern, liebe Ermittlungsbehörden in Frankfurt am Main, ihr könntet das jetzt mit hinzufügen. Also ihr habt ja schon erwähnt, dass ich anscheinend im Podcast über den Protest am Frankfurter Flughafen von der Oil Kills Kampagne, von der du auch vorhin erzählt hast, Ronja, da habt ihr ja anscheinend was im Podcast gehört. und das dann auch erwähnt in der Akte. Und wir haben uns sehr geehrt gefühlt, weil in den Ermittlungsbehörden aufzutauchen mit dem Podcast, also ich finde, das ist schon ein Ritterinnenschlag. Ja,
definitiv.
Ne? Und insofern wollen wir immer noch neu dazu beitragen, dass ihr eure Akten füllen könnt, weil Akten können nicht voll genug sein und Menschen müssen beschäftigt werden, weil das zahlen wir alle natürlich auch. Dafür wollen wir auch Arbeit sehen. Und die Leute sagen ja immer, geht arbeiten. An dieser Stelle sagen wir das auch, geht arbeiten.
Hört unseren Podcast.
Hört diesen Podcast durch und füllt die Aktenseiten, damit wir dann wiederum bei der nächsten Akteneinsicht das lesen können und davon wieder berichten können. Und so dem podcastuellen Inceptionieren, nee, der podcastuellen Inzeptionierung, ich weiß nicht, auf jeden Fall wollte ich noch Inception mit reinbringen, der weiter vorantreiben. So, das zur Absurdität in diesem Podcast, der 2%, die wir auf jeden Fall noch mit reinbringen wollten. Und jetzt, an dieser Stelle jetzt endlich nach Hamburg zu Jonathan, der uns von Zebrastreifen und Fahrradwegen berichtet.
Hallo, hier ist Jonathan vom Widerstandskollektiv in Hamburg. Und da bin ich auch gerade, in meinem viel zu heißen Zimmer. Wir haben eine Hitzewarnung und wir haben eine Unwetterwarnung. Es bilden sich gerade die Gewitterwolken vor meinem Fenster überm Stadtpark und der Deutsche Wetterdienst, ja, hat wieder mal davor gewarnt, dass Tennisball große Hagelkörner entstehen können. Und ja, das macht mir natürlich Sorgen. Parallel dazu habe ich mich jetzt für ein Studieninterview für morgen vorbereitet über Kommunikationsprozesse bei der letzten Generation und habe mir da halt nochmal so die Geschichte der letzten Generation ein bisschen angeguckt und denke mir jetzt gerade in diesem Moment, wo diese Gewitterwolken da sich aufbäumen, dass wir irgendwie alles richtig gemacht haben und der Versuch auf jeden Fall gut war, auch wenn keine unserer Forderungen bisher wirklich durchgekommen ist. Wir kennen das alle, dass die Aktion von der letzten Generation irgendwie immer in unseren Köpfen bleiben und die Nachbereitung, die Gerichtsprozesse und sowas, dass das auch immer noch läuft. Und ja, da würde ich jetzt auch ganz gerne noch einen Gerichtsprozess nennen. Da waren Leute von uns im Widerstandskollektiv Hamburg dran beteiligt, nämlich an einer ungehorsamen Versammlung in Witzenhausen, wo tatsächlich auch der Bürgermeister gekommen ist. Und bei der Gerichtsverhandlung ging es nur um eine Ordnungswidrigkeit, der wurde aber sehr gut vorbereitet, der Prozess. Und der Polizist, der als einziger Zeuge da irgendwie ausgesagt hat, wurde dann von den, in Anführungszeichen, Angeklagten da ziemlich auseinandergenommen, ob er überhaupt fähig war, zu dem Zeitpunkt seinen Job richtig auszuführen, weil er schon so lange im Dienst war und so. Das klang ganz lustig und das Verfahren wurde eingestellt. Das ist jetzt so die letzte Zeit noch passiert. Aber vielleicht viel spannender, die ganzen Aktionen des Widerstandskollektivs in Hamburg. Und die erste Aktion, die ich am liebsten jetzt direkt teilen würde, kann ich gar nicht teilen. Die ist nämlich immer noch geheim. Unsere erste Aktion vom Widerstandskollektiv Hamburg ist geheim. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Deswegen zur zweiten Aktion, über die ich gerne berichten würde. Wir bauen ja Fahrradwege. Das hat bundesweit an einigen Stellen gut geklappt. In Hamburg aber nicht, weil wohl ein paar Partygänger dann doch die Polizei rufen wollten und wir dann aus Sicherheit die Aktion abbrechen mussten. Und somit ist der Fahrradweg leider nicht fertig geworden und die FahrradfahrerInnen sind immer noch unglücklich an dieser Stelle. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Genauso wie unsere nächste Aktion, die 30er-Zonen. Es gibt in Hamburg super, super, super viele 30er-Zonen, wo dann drunter steht Lärmschutz 22 bis 6 Uhr oder nur die nächsten 300 Meter Kindergarten. Und solche Schilder laden natürlich sehr dazu ein, die einfach zu unvervollständigen. Ein Teil der Schilder abzuschrauben oder zu übermalen, aber das kann ich natürlich nicht empfehlen. Jede Empfehlung, das zu machen mit einem Akkuschrauber oder zwei so Schraubschlüsseln, ja, wer eine Anstiftung zu einer Straftat, deswegen eine klare Nicht-Empfehlung, das zu machen, weil das würde ja auch dazu führen, dass die Straßen leiser werden und weniger gefährlich. Das wollen wir ja alle nicht. Wir wollen ja eine möglichst autogerechte Stadt haben. So versteht sich zumindest das Widerstandskollektiv in Hamburg. Nein, das ist natürlich Quatsch, aber trotzdem nicht nachmachen. Auch wenn ihr eure eigene Straße vor der Tür damit verkehrsberuhigen könnt. Ja, und die letzten Aktionen oder einige Aktionen haben sich auf Zebrastreifen und damit halt eine Mobilitätswende fokussiert und auch natürlich dann darauf, das Privileg Auto einfach mal in Frage zu stellen. Und deswegen sind, ich glaube, an 3 Stellen in Hamburg mittlerweile Zebrastreifen, nee, 4 Stellen, an 4 Stellen sind Zebrastreifen aufgeploppt. Und zuletzt in der Wrangelstraße, wo es schon vor Jahren einen Zebrastreifen gab, der dann von der Stadt irgendwie abgebaut wurde. Und jetzt das Widerstandskollektiv dabei, den immer wieder aufzubauen, auch wenn der entfernt wird. Das haben wir letzte Woche zum ersten Mal bei Tag gemacht. Dann kam auch die Polizei. Und das führt jetzt wohl zu einem Gerichtsprozess leider. Aber was auch schön ist, die Presse war dabei und es gibt einen RTL-Nord-Beitrag darüber. Der ist auf Instagram auch noch zu sehen. Ja, und das ist alles ziemlich spannend, was in Hamburg passiert und auch noch, was passieren wird an Aktionen. Und unsere bisherigen Erfolge sind, dass wir die Verkehrstoten aus dem letzten Jahr, Hamburg hatte einen Höchststand an Verkehrstoten letztes Jahr, dass wir das wieder ins Gespräch bringen konnten, dass sich die Polizei dazu geäußert hat, dass sich die Verkehrsbehörde dazu geäußert hat. Und es folgt daraus auch, dass lokale Initiative wieder ergriffen wird, dass Leute diesen Zebrastreifen eigentlich haben wollen und den gutheißen und vielleicht die ein oder andere Mail dann auch bei der Verkehrsbehörde eingeht. Dennoch muss man dazu sagen, wir als Widerstandskollektiv verstehen uns ja gar nicht so reformistisch, sondern eher revolutionär. Deswegen sind wir froh, dass wir einfach Leute aus der Zivilgesellschaft irgendwie in den Widerstand bringen, auch wenn es an dieser Stelle halt nur reformistisch ist. Wir verstehen uns ja auch als Bewegungsökosystem. Das heißt, wir brauchen auch die Leute aus der Zivilgesellschaft, die vielleicht unabhängig vom Widerstandskollektiv einfach auch Mails schreiben und sowas. Nur dann können wir unser aller Überleben in diesem Bewegungsökosystem beibehalten. Und eigentlich ist mein Lieblingserfolg, dass wir monatlich offene Treffen haben mit leichtem Zuwachs und dass wir unsere alten LG-Banner da recycelt haben zuletzt und wir immer ganz nette Treffen dann haben mit neuen Menschen.
Ja, jetzt haben wir ganz schön viel vom Widerstandskollektiv gehört. Ein paar Aktionen wollten wir noch kurz erwähnen, also was mich noch wirklich sehr zum Schmunzeln gebracht hat, war vom Widerstandskollektiv in Berlin, die bei einem Tesla-Laden Crappy Birthday für Elon Musk gesungen haben. Wirklich sehr, also falls ihr Social Media nutzt, sehr sweetes Video, kann ich sehr empfehlen. Die Zebrastreifenaktion, vielleicht auch noch zur Info, fand nicht nur in jetzt den paar Städten statt, die ihr gehört habt, sondern ja über die ganze Bundesrepublik verteilt, unter anderem in Dresden, Göttingen, Hamburg, Oldenburg, haben wir auch gehört, Berlin und Ulm. Und vielleicht kannst du, Raoul, noch ein bisschen was erzählen zu Enzement. Da bist du ja, glaube ich, ein bisschen tiefer drin als ich.
Ja, vorher noch eine Erwähnung zu diesen Zebrastreifen. Ich fand das ganz cool. Ich habe das schon damals bei Extinction Rebellion gesehen in Mannheim. Hier wurden auch Zebrastreifen gemalt. Das ist schon 2021, glaube ich, gewesen. Und ich finde es immer wieder toll. Ich lese nämlich gerade auch ein Buch. Das hat mir eine Aktivistin empfohlen. A Beautiful Trouble. Das gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Und da sind ganz viele verschiedene Aktionen, aber auch Taktiken, auch so Grundsätze wie mach es einfach und leicht verständlich für die Leute oder, keine Ahnung, unterstütze die Leute, bevormunde sie nicht und so. Und da gibt es ganz, ganz praktisches Buch. Und ich finde, das ist immer wieder ganz toll, was man sich so wenn man sich so die Geschichte von Aktionen anschaut, also auch bei Reclaim the Streets und so, wo das ja auch jetzt teilweise Sachen in die Richtung gehen oder noch werden können, dass man Sachen immer wieder, sag ich mal, aus der Mottenkiste rausholen kann. Und ich würde gar nicht sagen, dass die in der Mottenkiste waren, weil es gibt ja irgendwie mindestens 300 verschiedene Protestformen. Ich würde eher sagen 1000. Und deswegen irgendwie guckt auch gerne immer mal so, was wurde in der Vergangenheit gemacht, auch wenn man dabei ein bisschen graben muss. Und ja, wie gesagt, ich finde irgendwie, weil die Leute sich immer wieder über Sachen aufregen können oder von kurz mal irritiert sind, lohnt es sich auch immer wieder, auch mal alte Sachen zu machen oder sie neu zu interpretieren.
Im Zweifel hat man davon alte vielleicht schon Sachen, auch nicht mitbekommen. Ja? Also im Zweifel ist es vielleicht auch eine Aktionsform, genau. Die ist für die eine Person alt, aber ich kannte sie vielleicht noch gar nicht. Und dann ist sie sogar neu.
Ja, total. Total. Was auch sehr alt ist, früher aber besser war, ist Zement und Beton. Zement war ja schon bei den Römern beliebt, aber da in einer ganz tollen Form, auch mit Asche und so. Und ich habe gehört, man kommt an dieses, ist an dieses Rezept von damals nicht rangekommen. Heutzutage ist Beton einfach ein Liter Zement ist günstiger als ein Liter Wasser, was absurd ist. Und da ist natürlich nicht mit eingepreist, erstens, was das für die Menschen im globalen Süden bedeutet an entweder Landraub oder aber einfach ja, Folgen der Klimakatastrophe, Überschwemmungen, Waldbrände etc. Was das natürlich auch für unser Klima hier bedeutet, aber auch die Menschenrechtsverletzungen und so weiter. Das ist da alles nicht mit eingepreist in diesen günstigen Zementpreis, sondern es geht darum, einfach nur, dass viel gebaut wird. Deswegen ist das so günstig, deswegen ist es so wichtig, auch dass diese Zementwerke laufen für die Zementhersteller. Und deswegen ist auch sehr effektiv, wenn man so ein Zementwerk mal blockiert, wie wir das schon mehrmals in Heidelberg gemacht haben. Und daraus ist dann vor Ewigkeiten oder an sich dem Protest gegen Heidelberg Zement damals noch, jetzt Heidelberg Materials, ist eine Kampagne entstanden, nämlich Endzement. Und die Kampagne war damals noch rund um Extinction Rebellion und ein paar andere Bündnispartner. Und mittlerweile sind da auch Leute von der letzten Generation oder jetzt im Widerstandskollektiv dabei. Fridays for Future spielt einen ganz großen Punkt, aber auch Watch Indonesia und einige andere Player. Schaut euch das gerne mal an auf der Seite www.end-zement.earth. Und dort haben wir auch ein Camp gemacht, direkt vor der Hauptzentrale von Heidelberg Materials. Denn Heidelberg Materials ist einer der Hauptsponsoren vom Heidelberger Frühling, diesem bekannten Klassik-Festival. Und eine der Forderungen von uns sind dort, dass dass Heidelberg Materials quasi einen unabhängigen Menschenrechtsbericht erstellen lässt. Und wir kritisieren natürlich dieses Culture-Washing, also mit Sponsorings quasi seinen Ruf zu verschönern. Ja, dieses Endzement-Bündnis wurde so vor anderthalb Jahren wieder aufgelegt. Und ja, es gab jetzt dieses Protestcamp im April mit Küche für alle. Menschen aus ganz Deutschland sind gekommen. Es gab Vorträge, es gab T-Shirt-Druck. Es gab eine absurde Geil-auf-Beton-Demo. Die Zentrale wurde mit Farbe markiert von Lasse. Es war auch sehr schön zu sehen. Es gab eine alternative Jahreshauptversammlung dann im Mai. Noch während des Camps vorher gab es irgendwie einen Blutprotest, wo auf die Menschenrechtsverletzungen und quasi das Töten, sage ich mal so, von Heidelberg Materials aufmerksam gemacht wurde. Ein Flötenprotest, Parkplätze wurde entsiegelt und. Es gibt einen tollen Rückblick auf der Endzement-Seite. Und ja, das Ganze hat auch ultra viel Welle gemacht. Es ist auch einfach ein toller Ort. Ne? Wenn du eine Firma hast, wo Heidelberg im Namen mit drin steht, dann kannst du natürlich in dieser Stadt dann besonders gut was machen. Aber Heidelberg Materials ist überall im ganzen Land und auf der ganzen Welt unterwegs. Also auch dort könnt ihr Proteste machen. Wenn ihr da irgendwie kooperieren wollt mit Endzement, dann schreibt uns gerne. Es gab von Heidelberg Materials mehrere Äußerungen in der Presse. Wir haben einen offenen Brief geschrieben. Es gab darauf eine Antwort. Ja, mit StraftäterInnen können wir gar nicht reden. Am Ende gab es dann doch ein Hintergrundgespräch. nach dem Camp. Es gab eine größere Presseresonanz, mittlerweile auch 15 Strafbefehle und Anklageschriften. Also Heidelberg ist auch sehr stark dahinter, gleich Repressionen rauszuhauen. Und das haben, also das haben sie auch schon früher gemacht, als wir das Zementwerk blockiert hatten. Aber wir lassen uns natürlich auch da nicht so einfach abschrecken. Ja, an dieser Stelle auch ein Hinweis auf den Tee und Taktik Podcast, wo ein Interview mit Daya, die auch bei Enzement mit dabei ist, geführt wurde. Und auch Grüße an den Tee und Taktik Podcast. Ihr macht eine tolle Arbeit, macht so weiter. Ja, das jetzt mal so ein Schnelldurchlauf über Enzement. Du hast noch was vom RATS mitbekommen, ne? Was ist nochmal der RATS und was ist da passiert?
Der RATS ist ein Verein, das steht für Rückendeckung für eine aktive Zivilgesellschaft. Und der unterstützt ja Klimaaktivisti vor allem in Bezug auf rechtliche Themen. Also Beratung zu, wenn Repressionen kommen, wenn Gerichtspost kommt, Polizeipost. Vermittelt Anwältis und hilft auch teilweise finanziell mal aus. Für Menschen, ja genau, die als aktive Zivilgesellschaft unterwegs sind und vor allem im Klimabereich, aber ich glaube auch ein bisschen darüber hinaus. Und der RATS betreut unter anderem auch die Menschen, die vom 129er-Verfahren betroffen sind. Das ist das Verfahren als kriminelle Vereinigung, das ja von drei Staatsanwaltschaften in Deutschland eingeleitet wurde, gegen Mitglieder oder mit protestierender UnterstützerInnen der letzten Generation. Und unter anderem ist das in, gab es ja in München die Anklage, die da erhoben wurde. Und da wurden Unterschriften gesammelt. Das hat der RATS mit organisiert. Da sind über 80.000 Unterschriften zusammengekommen, die quasi von Menschen unterschrieben wurden, die gesagt haben, das ist nicht in Ordnung, dass hier Menschen als kriminelle Vereinigung verfolgt werden, die eigentlich einfach nur friedlichen Protest gemacht haben. Das ist eine Form der Einschüchterung. Und diese Unterschriften wurden vor ein paar Wochen in München überreicht an den bayerischen Justizminister Georg Eisenreich mit einer konkreten Forderung. Es ist nämlich so, dass in Bayern der Justizminister die Staatsanwaltschaften denen direkt Weisung geben kann. Der kann quasi tatsächlich bei denen direkt anrufen und sagen, hey, nehmt mal diese Anklage zurück, stellt das mal ein. Das läuft viel dann hinter den Kulissen, aber er hat die Möglichkeit dazu und dazu wurde er aufgefordert. Parallel zu dieser Unterschriftenübergabe, die in München stattfand, gemeinsam mit zum Wolli zum Beispiel, der auch in dieser mit angeklagt ist, aber auch Amnesty International, gab es in ganz Deutschland Plakataktionen. Wir nennen das so schön Denkzetteln. Das heißt, an verschiedensten Gerichten, Staatsanwaltschaften und so weiter wurden Plakate aufgehängt mit Zitaten von der UN. Die hat sich nämlich auch dazu geäußert, die Vereinten Nationen, und kritisieren das auch massiv, dass in Deutschland eben dieser Paragraph angewandt wird, um friedlichen Protest einzuschüchtern. Und wir haben da Zitate quasi ausgedruckt aus deren Bericht, wo das ganz konkret angesprochen wird, und an Gerichte plakatiert. Wir haben das hier in Regensburg auch gemacht, an diesen imposanten Eingang vom Amtsgericht Regensburg haben wir Plakate gehängt, ein paar Statements aufgenommen, um eben ja so ein bisschen die Aufmerksamkeit dazu noch hochzuschrauben. Ich finde es ja einfach immer noch erschreckend, dass diese Verfahren immer noch weitergeführt werden soll. Das ging ja auch einher mit massiven Ermittlungsmethoden. Ihr habt das vielleicht auch damals mitbekommen, es war 2023 auch die Hausdurchsuchungen, die ja einfach auch Menschen traumatisiert haben. Es ist einfach unfassbar krass, wenn Menschen deine Wohnung durchsuchen. Und das wurde auch gerechtfertigt mit diesen Paragraphen. Deswegen, ja, berührt es mich auch immer sehr zu sehen, dass da dann doch über 80.000 Unterschriften zusammenkommen und dass eben auch Menschen vom RATS da so dahinter sind, dass da weiter Sichtbarkeit geschaffen wird. Und weiter versucht wird, dieses Verfahren noch abzuwenden.
Ja, ich fand's stark, dass wir da noch was gemacht haben. Für mich selbst war es die erste Aktion auch nach längerer Zeit wieder. Ich war in Karlsruhe bei der Bundesgeneralstaatsanwaltschaft und war witzig, weil am Anfang ist erstmal gar nichts passiert. Nachdem wir das gemacht haben, die haben auch vor Ort überhaupt nichts dagegen gemacht. Wir hatten dann locker mal 10, 15 Meter diese Plakate plakatiert. Wir hatten gar keine Plakate mehr. Also wir hätten es auch nicht gedacht, dass sie uns einfach so machen lassen. Dann standen wir dann noch so 5 Minuten und dachten so, ja, okay, könnten wir jetzt eigentlich fast gehen? Dann dachte ich aber so, nee, mit Namen und Gesicht stehen wir zu unseren Aktionen. Also für mich ist das immer noch sehr, sehr wichtig und sehr essentiell. Und dann kam auch kurz danach dann die Polizei, dann kam auch 2 und 3 und 4 Wägen oder so. Aber dann waren wir auch relativ schnell, konnten wir wieder gehen, weil, ja, so ein großes Ding war es dann auch nicht. Aber es war schon spannend, sind einige Mitarbeitende, ich denke auch Staatsanwälte dort rausgekommen, haben sich das angeschaut, haben es auch fotografiert. Und leider von der Presse kam jetzt keine so große Aufmerksamkeit. Aber das ist ja eh so ein Ding. Sarah Bosetti führt das ja immer wieder schön an. So, was macht eigentlich die letzte Generation? Habt ihr eigentlich was mitbekommen? Und das macht immer noch dieses Dilemma auf, ne? Von, wenn man die Leute nicht stört und wenn man nicht richtig krass, auch interveniert, dann hat die Presse auch keine Lust zu berichten. Oder wie Eika das auch erzählt hat, trotzdem, wenn viele aus der Bevölkerung es eigentlich positiv finden, findet die Presse dann trotzdem immer wieder gerne was, wo sie rummäkeln kann oder wo sie versucht, uns einen Strick draus zu drehen.
Ja. Ja, es ist wirklich nicht so einfach rauszufinden. Am Ende gibt es dann eben doch nicht die eine richtige Protestform, weil entweder es interessiert sie nicht so sehr oder dann empört es die Menschen zu sehr. Und ich glaube, am Ende ist einfach das Wichtigste, etwas zu tun und sich nicht davon einschüchtern zu lassen, dass es ja vielleicht nicht die perfekte Protestform sein könnte. Weil wenn wir auf jeden Fall die Füße stillhalten und gar nichts machen, dann ist das, glaube ich, die schlechteste Protestform.
Ja, ich finde, das hast du sehr gut, sehr, sehr gut zusammengefasst. Und in diesem Sinne auch haben wir noch nach Redaktionsschluss oder nachdem unsere Aufnahme wir hier gemacht haben, mit den Leuten noch gesagt, ihr habt doch Zeit, Sachen einzuschicken, Berichte noch von Protesten oder Ankündigungen für Proteste und Einladungen. Das kommt jetzt noch im Anschluss und auch noch, wahrscheinlich ein Bericht von der Protestphase der letzten neuen Generation.
Genau, über die haben wir ja noch fast gar nicht gesprochen jetzt heute. Das liegt eben daran, dass Lina einen extra Special-Bericht dazu jetzt am Ende, hoffentlich, sie wird es, denke ich, noch einreichen, noch kommen wird. Genau. Aus erster Hand.
Genau. Und dann hören wir uns am 3.8. wieder. Wer das dann sein wird, ob das Ronja und Lina sein werden, ob das Lina und ich sind oder
wieder wir zwei.
Was habe ich noch vergessen? Oder wir zwei wieder, genau. Das werdet ihr dann erfahren. Bis dahin ganz viel Spaß und es ist schön, zurück zu sein. Bis bald.
Bis bald.
Ciao, ciao.
Hi. Wir vom Widerstandskollektiv Ulm haben vom 11. bis zum 13. Juli in Ulm im Rahmen unserer Radwegkampagne das Peak-Wochenende geplant. Ganz unter dem Motto »Mehr Paris wagen«. Wir laden alle, die in Ulm, um Ulm und um Ulm herum wohnen, dazu ein, vorbeizukommen und zu unterstützen. Fahrradfreundliche Städte und vor allem sichere Wege für Radfahrende und zu Fußgehende sind auch im Jahr 2025 noch immer keine Selbstverständlichkeit. Das möchten wir so nicht hinnehmen. Und weil die Stadt Ulm hier einfach zu wenig tut, helfen wir ein bisschen nach. Mit kreativen Aktionen, Küche für alle, gemütlichem Beisammensein, Filmen und Konzert bieten wir ein vielfältiges Programm. In der Stadt wollen wir zum Beispiel neue Radwege und Zebrastreifen machen. Wenn ihr euch noch kurzfristig anmelden wollt, dann schaut bei Instagram vorbei unter widerstands-kollektiv-ulm. Dort findet ihr das Anmeldeformular und das Programm. Wir freuen uns. Ciao!
Hallo ihr Lieben! Ich bin Lina, 22 Jahre alt und ich war lange bei der letzten Generation aktiv und bin jetzt bei der neuen Generation aktiv, einem Nachfolgeprojekt der letzten Generation. Und ich darf hier jetzt heute im Podcast ein bisschen was dazu erzählen, was die neue Generation gerade so macht und vor allem, was so passiert ist bei dem ersten Parlament der Menschen und bei der ersten Widerstandswelle, die stattgefunden hat von der neuen Generation in Berlin. Das Ganze hat vor ein paar Wochen stattgefunden. Ab dem 30. Mai bis 1. Juni hat das erste Parlament der Menschen stattgefunden und dann hat darauf folgend eine Protestphase, eine Widerstandswelle stattgefunden, wo die Visionen des Parlaments der Menschen, des ersten Parlaments der Menschen mit auf die Straße getragen wurden, weil wir daran glauben, dass es Dialog braucht, dass Menschen zusammenkommen müssen, miteinander sprechen müssen, darüber, was sie gerade bewegt und was eigentlich alles gerade anders sein könnte. Und deswegen haben wir dieses Format und dieses Zusammenspiel aus einem Parlament der Menschen, was stattfindet, und halt eben aber auch Protesten, weil wir glauben, dass es friedlichen zivilen Ungehorsam nach wie vor braucht. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, das Ganze hat vor ein paar Wochen stattgefunden, ein Wochenende Parlament der Menschen, eine Woche lang Proteste. Und das Ganze hat einen Aufschlag, sag ich mal, einen Aufschlagsprotest gehabt, also quasi die ganze Widerstandswelle eingeläutet, und das war eben direkt schon am Sonntag, als das Parlament der Menschen zu Ende ging, dass dann eben ein Protest im Museum in Berlin, im Deutsch-Historischen Museum stattgefunden hat. Und zwar hat die neue Generation ja ihre Themenbereiche, ihre Inhalte noch erweitert, zusätzlich zu dem, dass wir auf die eskalierende Klimakatastrophe aufmerksam machen wollen, wollen eben auch auf die Demokratiekrise, in der wir uns gerade befinden, aufmerksam machen. Und so halt eben hat eben an diesem besagten Sonntag ein Protestmuseum stattgefunden, wo quasi ein Bild vom Parlament der Menschen, von der Kuppel auf der Wiese vom Bundestag an die Wand geklebt wurde und daneben auf der anderen Seite ein Bild, was so Faschismus darstellen sollte, was passiert, wenn wir uns an dem Scheideweg, an dem wir uns gerade befinden, in die falsche Richtung quasi abbiegen. Das war der Protest, der Aufschlag, der so ein bisschen das Framing auch gesetzt hat, ne? Also dass wir jetzt eben gucken müssen, in welche Richtung geht's. Also ob menschliche demokratische Revolution oder doch Faschismus, so, was können wir tun, um da noch gegenzusteuern. Das war dieser erste Protest, der stattgefunden hat. Dann haben wir zweimal Proteste gemacht bei der Bilddruckerei in Berlin, wo wir quasi versucht haben, die Auslieferung dieses hetzerischen Blatts zu verzögern. Beim ersten Mal waren wir ganz, ganz, ganz viele Menschen. Die Polizei hat super, super krass reagiert. Ich war da auch selbst dabei. So wie die Leute weggezerrt hat, in Ziviluniform, ewig in Gewahrsam genommen. Aber trotzdem hat es sich irgendwie richtig angefühlt, an diesem Ort zu sein, weil der Ort einfach so richtig war. Also auch wenn wir nicht direkt auf der Einfahrt saßen von dieser Druckerei, sag ich jetzt mal, waren wir trotzdem vor Ort und wir konnten sehen, okay, da ist Springer und da fahren die Wegen raus und wir kommen dann eben wieder und versuchen es nochmal. Und das hat dann eben auch Mitte der Woche stattgefunden. Und andere Proteste, die noch stattgefunden haben im Laufe dieser Woche, war einmal ein Bildwechsel. So heißt der ganze Protest, vielleicht habt ihr es auch über Social Media schon mitbekommen, wo man quasi ja dann eben auch direkt in den Supermarkt geht, die Bildzeitung wegnimmt, vielleicht an einen passenden Ort bringt, zum Klopapier oder whatever, sie quasi versteckt im Supermarkt und dann eine alternative Bild auslegt. Da haben wir es wurde von tollen, tollen Menschen eine Zeitung erstellt, die ihr über unsere Webseite bestellen könnt. Und da halt eben auch dieser Protest in dieser Widerstandswelle stattgefunden. Es gab viele Workshops. Einige davon sind auch beim Podcast der neuen Generation hochgeladen, zum Thema Gewaltfreiheit zum Beispiel. Es gab Proteste noch im Regierungsviertel, einfach weil wir gesagt haben, wir wollen an allen möglichen verschiedenen Orten irgendwie präsent sein, die Hand ausstrecken, ins Gespräch kommen mit Leuten. Und das war halt eben jetzt bei dieser Widerstandswelle erstes Parlament der Menschen mit vielen verschiedenen Menschen. Dann war das die Bilddruckerei und dann war das eben auch das Regierungsviertel und natürlich auch die Supermärkte, in denen Proteste stattgefunden haben. Und das Ganze ging zu Ende mit einem Brave. Und der war auch richtig, richtig schön. Es hat geregnet und trotzdem haben wir im Regen getanzt und es war irgendwie voll gemeinschaftlich schön, zusammenschließend. Das war so ein bisschen jetzt ein grober Abriss davon, wie diese Widerstandswelle, die erste der neuen Generation, eben stattgefunden hat. Und wir haben jetzt gerade auch ganz konkret Protestangebote, die wir an die ganzen Lokalgruppen, die es von der neuen Generation gibt, die wir da reingeben wollen. Und das ist einmal eben dieser Protest, wo man die Bildzeitung im Supermarkt versteckt, eine Alternative auslegt. Und dann gibt es noch einen Protest, mit Stickern auch im Supermarkt, wo man auf die Verbindung von Rechts und Reich, also zum Beispiel am Beispiel von Müllermilch, Verbindung mit Alice Weidel, genau, wie man da eben drauf aufmerksam machen kann. Und dazu gibt es alle Informationen auf unserer Webseite. Und da kann eben auch Material bestellt werden. Und das kann ganz autonom einfach gemacht werden, hochgeladen werden. Wir stehen natürlich mit Namen und Gesicht zu dem, was wir tun, und freuen uns, wenn das ganz, ganz, ganz viele Menschen machen. Das nächste Parlament der Menschen wird ab dem 3. Oktober stattfinden. Darauf werden auch wieder Proteste folgen. Also stay tuned. Das wird auf jeden Fall wieder groß, schön, gemeinschaftlich. Ja, dann gebe ich wieder zurück.